Willkommen zum Next Chapter Podcast von Ex Libris. Autorinnen, Autoren und Bookfluencerinnen lesen aus ihren eigenen Werken oder aus Geschichten vor, die sie lieben und sprechen im Interview über ihre Bücher, sich selbst und das Leben. Beim nächsten Gast lohnt es sich, langsamer hinzuhören. Denn seine Worte tragen Gewicht, fordern Aufmerksamkeit und laden zum Nachdenken ein. Sina Hagiri ist Psychologe und Grimme-Preis-nominierter Drehbuchautor. In seinem Buch »Mit Nachsicht – Wie Empathie uns selbst und vielleicht sogar die Welt verändern kann« zeigt er, wie gesellschaftliche Symptome wie zunehmende Distanz, Misstrauen und wachsende Gräben Ausdruck eines tiefer liegenden Zusammenhangs sind. Um das zu veranschaulichen, hat Sina eine Geschichte aus seinem Buch für uns mitgebracht. Danach unterhält er sich mit Nicola Steiner unter anderem darüber, wie wichtig Nachsicht ist und was der Unterschied zu Schwäche ist.
Mein Name ist Sina Hagiri. Vielen Dank für das großartige Intro gerade eben. Ich bin, wie erwähnt, Psychotherapeut und Autor. Und ich habe ein Buch geschrieben über ein Thema, das mich beruflich, aber auch privat sehr beschäftigt hat, das auch sehr viele Menschen mir wiedergespiegelt haben in den letzten Jahren. Es geht um die steigende Distanz, das Misstrauen, die Gräben, die gesellschaftlich sich aufbauen und das, was dahinter steckt. Denn für mich ist es nur ein Symptom. Und in der Psychotherapie, wenn jemand mit einem Symptom zu mir in die Praxis kommt, wenn jemand sagt, ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, morgen aufzustehen oder ich weiß nicht, ob ich mich noch in die Arbeit traue oder in einen Zug, ich kann mich kaum mehr aus dem Haus bewegen, dann sage ich ja auch nicht, ja, dann tu doch einfach dieses oder jenes. Dann unternehm doch einfach mal was Schönes. Nee, es ist nicht mit einfachen Tipps getan oder Tricks, sondern in der Psychotherapie, da müssen wir hinter das Symptom blicken. Also überlegen, was sind die Ursachen? Was steckt dahinter? Wie sind wir überhaupt in diese Situation gekommen? Und genau das will ich mit diesem Buch machen. Ich wollte dahinter sehen, was sind die Ursachen für dieses steigende Misstrauen? Und das ist nicht nur eine. Es ist nicht nur eine Pandemie. Es ist nicht nur eine Partei, es ist nicht nur das Internet, es sind viele Sachen, die da zusammenspielen. Und die aufzuarbeiten, ist mir das wichtigste Anliegen gewesen. Und zu schauen, was kann dagegen getan werden. Denn dieses Symptom, dieses Misstrauen, diese Distanz sind nicht nur an sich selbst ein Problem, sondern die haben schwerwiegende Folgen. Für jeden Einzelnen von uns, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube, wenn man das versteht und wenn man dann für sich selbst etwas dagegen tut, profitieren letztendlich alle davon. Der Ausschnitt, den ich vorlesen möchte, der soll plakativ für das Ganze stehen. Das ist eine Anekdote, weil Narrativen, Anekdoten, das sind, was am besten hängen bleibt, das weiß ich. Deswegen mit der kurzen Zeit möchte ich eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte einer Frau. Ich versuche mal, die Kamera herauszufordern und zu sehen, ob dieses Bild erkannt werden kann im Stream. Ansonsten ist es auf meinem Instagram-Kanal auch zu sehen, Sina Hagiri, einfach. Die Geschichte einer Frau, die auch im Kleinen die Welt ein bisschen verändert hat und die, wie ich hoffe, ihr alle, sie alle nicht wieder vergessen werden. Die Läuferin. Es gibt viele Fotos, die Geschichte geschrieben haben. Am 19. April 1967 ist so ein Bild entstanden. Darauf zu sehen ist eine Gruppe Läufer, die am Boston-Marathon teilnimmt. Zentral in der Mitte läuft Catherine Switzer mit der Startnummer 261. Ihr Kopf ist nach hinten gedreht, denn sie wird gejagt. Ihr Verfolger ist offensichtlich kein Läufer. Er trägt Anzug. Es handelt sich bei diesem Mann um Jock Sample, den Veranstalter des Rennens. Sein Gesicht ist wutverzerrt und seine Hand greift nach Switzer. Er scheint kurz davor, sie zu Boden zu reißen. Der Boston Marathon ist ein traditionsreiches, jährliches Laufevent, das zum Zeitpunkt des Fotos bereits sein 70-jähriges Bestehen feierte. 1897 fand er das erste Mal statt, inspiriert von den ein Jahr vorher gefeierten ersten Olympischen Spielen der Neuzeit in Athen. Frauen durften damals nicht an Marathonläufen teilnehmen. Ihre Körper seien dafür nicht gebaut. Sie besäßen nicht die mentale Stärke für so eine Anstrengung. Es sei physiologisch einfach nicht machbar. Die Medizin reihte sich unrühmlicherweise ein und lieferte an den Haaren herbeigezogene Argumente, die einfach nur zu einem bereits bestehenden Urteil passten und darum aufgenommen, weiterverbreitet und ins Absurde überspitzt wurden. Man raunte sich zu, Frauen, die lange Strecken laufen, würden ihre Körper vermännlichen. Ihnen würden Haare wachsen, ihre Brüste würden schrumpfen, ihre Gebärmutter könnte herausfallen und sie könnten durch das Laufen lesbisch werden. Jedenfalls ist das die Welt, in der Catherine Switzer als Teenagerin begann, jeden Tag laufen zu gehen und ihre Distanzen irgendwann aufzubauen. Im Studium schloss sie sich heimlich der, damals natürlich nur für Männer zugelassenen, Laufgruppe an. Der Trainer lachte sie zuerst aus, ließ sie dann aber inoffiziell am Training teilnehmen. Als einige der anderen Läufer begannen, sich für den Boston-Marathon vorzubereiten, wollte auch Catherine daran teilnehmen. Auch jetzt wurde sie wieder ausgelacht. Denn Frauen können ja keinen Marathon laufen, wie einer der Sportler sagte. Switzer widersprach. Sie würde es ihm beweisen. Die Laufgruppe nahm ihre Herausforderung an. Gemeinsam bereiteten sie sich vor. Der Lauf. Am Tag des Boston-Marathons ist es kalt. Morgens schneit es sogar. 600 Läufer und eine Läuferin machen sich bereit und warten auf den Startschuss. Die meisten von ihnen tragen dicke Jogginghosen, Pullover mit Kapuzen oder Mützen, so auch Catherine Switzer. Die Läufer in ihrer direkten Umgebung am Startfeld begrüßen sie freundlich, mit unterstützenden Worten und Begeisterung darüber, dass sie mitrennt. Switzer scheint nicht zu sehr darauf bedacht, sich zu verstecken. Warum auch? Sie hat es selbst überprüft. Die offiziellen Regeln des Boston-Marathons verbieten Frauen die Teilnahme gar nicht. Das ist nicht nötig, denn die gesellschaftliche Übereinkunft darüber, dass Frauen weder Marathon laufen sollen noch können, genügt. Es hatte sich bisher noch nie eine Frau angemeldet. Catherine Switzer hatte nun die Chance, als erste Frau in die Geschichte, die offizielle Geschichte des Boston-Marathons einzugehen, wenn Jock Sample es nicht verhindern würde. Denn als dieser bemerkt, dass eine Frau an seinem ihm heiligen Traditionslauf teilnimmt, da rastet er aus. Er hechtet aus dem Begleitwagen der Rennleitung und stürmt auf Switzer zu. Er ist ein bulliger Mann, selbst erfahrener Marathonläufer und noch gut in Form. Von ihm in seiner Rage verfolgt zu werden, muss ein beängstigender Anblick gewesen sein. Hau verdammt nochmal ab aus meinem Rennen und gib mir diese Startnummer, brüllt er, während er versucht, Switzer gewaltsam ihre Startnummer zu entreißen. Doch Switzer ist nicht allein. Sie läuft gemeinsam mit ihrem Laufpartner und Freund, der sich zwischen die beiden wirft und Sample aus dem Weg rammt. Catherine Switzer behält ihre Startnummer, befreit sich aus Samples Griff und dieser geht zu Boden. Sie läuft weiter, Tränen in den Augen, den Schreck in ihren Gliedern spürend, aber unaufhaltsam vorwärts. Ihr ist klar, sie läuft nicht mehr nur für sich. Die Augen der Welt sind spätestens jetzt auf sie gerichtet. Die Frau, die während dem, neben den Olympischen Spielen, wichtigsten Marathon überhaupt vom Rennleiter attackiert worden ist. Das Presseauto verlässt die Spitze des Feldes, fährt neben die laufende, noch immer aufgewühlte Switzer. Was wollen Sie beweisen? Ist das ein Aprilscherz? Sind Sie eine Aktivistin? Die Welt möchte wissen, ob diese Frau tatsächlich in der Lage ist, ob gar Frauen generell in der Lage sind, einen Marathon zu laufen. Und die Welt will die Antwort von Catherine Switzer. Sie liefert. Nach 4 Stunden und 20 Minuten kommt sie im Ziel an. Als erste Frau, die den Boston-Marathon offiziell abschließt. Das ist jetzt eine Geschichte über eine Frau, die sich nicht sagen lässt, was sie zu tun hat, vor allem nicht von einem Mann, wie Jock Sample. Hat aber erstmal noch nicht so viel mit meinem Thema zu tun, würde man meinen. Das liegt daran, dass das nur der erste Teil der Geschichte ist. Und als ich die letzten Jahre diese Geschichte mal wieder gelesen habe, hören die meisten Berichte darüber hier auf. Eine inspirierende Geschichte, aber nicht das, worüber ich sprechen möchte. Wenn man das verstehen möchte, muss man weiterschauen. Muss man die zweite Perspektive dieser Geschichte verstehen und was da passiert. Und die kommt jetzt. Der Antagonist. John Duncan Sample wurde 1903 in Glasgow geboren. Er teilte sich mit 2 Brüdern ein Bett in einer Nische der Familienwohnung und mit 4 Jahren hatte er seinen ersten Job. 4, nicht 14, kein Tippfehler. Er lieferte Fleisch aus und sparte genug Geld an, um sich eine eigene Feldliege zum Schlafen zu kaufen. Als Jugendlicher war er klein für sein Alter und körperlicher Gewalt von Älteren ausgesetzt. Er trat den Clydesdale Harriers bei, Schottlands ältesten Amateursportverein, und lernte das Laufen kennen. Das Laufen habe seinem Leben überhaupt erst Farbe und Bedeutung gegeben. Der Zusammenhalt im Team sei die größte Belohnung für ihn gewesen. Als er in die USA zog, machte er mit dem Laufen auf Amateurniveau weiter und fühlte sich unter den Läufern sofort angenommen. Sobald das Rennen vorbei war, haben wir uns in die Hand geschüttelt und waren Freunde. Die meisten von uns waren einfache Arbeiter. John wurde zu Jock Sample. Sein Spitzname entspricht der eher abwertenden englischen Bezeichnung Jock für prototypische Hobbysportler, die sonst keinerlei Interessen haben. Außerhalb seiner Laufgruppe gab es für die Leistung seiner Gleichgesinnten wenig Interesse. Wir wurden für unseren Sportsgeist und Kameradschaft gelobt, aber wir galten nicht als ernsthafte Athleten. außer in Boston. Denn einmal im Jahr hatten die Amateurläufer ihren großen Tag, wenn auch sie sich vom Jubel der vielen Besucherinnen und Besucher tragen lassen konnten. Sample nahm an der traditionsreichen Veranstaltung zunächst als Läufer teil, schloss sich aber schnell als ehrenamtlicher Unterstützer an. Beruflich hatte er sich mittlerweile als Physiotherapeut einen Namen gemacht, verbrachte seine meiste Zeit aber damit, auf seine mittlerweile berüchtigt mürrische Art etliche anfallende Arbeiten rund um die Organisation des Boston Marathons zu erledigen. Er beantwortete eingehende Anfragen aus aller Welt, trainierte Läufer und bearbeitete jedes Jahr die Anmeldeformulare zunächst Hunderter, später Tausender Menschen. Beim jährlichen Marathon stellte er um 6 Uhr morgens als Erster die Rennbahnmarkierungen auf und sammelte sie abends als Letzter wieder ein. Die Athleten dankten es ihm. Er genoss schnell ein hohes Ansehen für seinen unermüdlichen und weiterhin unbezahlten Einsatz für die Amateursportler gegenüber den Behörden, Sponsoren und übergeordneten Sportverbänden. Sein Einsatz richtete sich aber auch gegen alles, was er als Gefahr für sein traditionsreiches Rennen oder dessen Integrität empfand. Die Attacke auf Switzer war nicht seine erste, sondern die letzte in einer Reihe von vielen und meist erfolglosen Übergriffen. 1961 wurde einer der beiden führenden Läufer von einem Hund angefallen und stolperte daraufhin. Sample stürzte sich auf den Hund und versuchte, ihm einen Tritt zu verpassen. Er verfehlte das Tier und flog auf die Nase. In einem anderen Jahr verfolgte er einen anderen Teilnehmer, der in einer Verkleidung mitlief. Er lief mit einem Tablett voller Wasserbecher neben diesem her und schüttete die einem nach dem anderen Glas ins Gesicht. Wieder ein anderes Mal versuchte er, jemanden umzurennen, der mit Taucherflossen und einer Maske an den Start gegangen war. Er verfehlte auch diesen Mann, landete mit dem Gesicht voran am Boden und wurde von der Polizei erst wieder aufgehoben, die ihn fast wegen versuchter Körperverletzung festnahm. Über die Jahre wurde Jock immer wütender auf diejenigen Teilnehmer, die nur wegen eines Junggesellenabschieds oder einer verlorenen Wette dabei waren, die das Rennen nicht ernst nahmen oder es sogar gefährdeten. Denn die dem Boston Marathon übergeordnete Amateur Athletic Union erteilte dem Veranstalter Jahr für Jahr erst die Lizenz, um den Marathon durchführen zu können. Sample stand immer wieder unter Druck, nachzuweisen, dass bei seinem Rennen alles entsprechend der Regularien abläuft und damit vor allem auch die Sicherheit und Gesundheit aller Teilnehmenden geschützt ist. Auf keinen Fall sollte jemand während Jock Samples Rennen mit seiner offiziellen Startnummer kollabieren und dadurch die Lizenzierung gefährden. Er hatte also zwei Feindbilder. Erstens Menschen, die sein Rennen nicht ernst nahmen und zweitens diejenigen, die es gefährdeten. Frauen fielen nicht automatisch in dieses Muster. Bobby Gibb, die sich ein Jahr vor Catherine Switzer zunächst in einem Busch versteckte und dann inoffiziell am Rennen teilnahm, war auch in diesem Jahr, in Catherine Switzers Jahr, mit dabei. Aber ohne offizielle Startnummer. Sie selbst erinnert sich so daran. Jock war überhaupt nicht feindselig. Ich startete in den Jahren in der ersten Reihe. Alle haben fröhlich mit mir geplaudert, die Offiziellen, die Presse, kein Problem. Ich hatte keine Startnummer und niemand hat versucht, mich aufzuhalten. Die AAU untersagte zu diesem Zeitpunkt noch Langstreckenläufe für Frauen auf Empfehlung der amerikanischen Ärzteschaft. Es wurde als gesundheitsgefährdend und damit nachlässige Mitschuld gesehen, einer Frau die Motivation und den Anlass zu geben, 42 Kilometer zu laufen. Das sei der Grund dafür, sagte Jock Sample später, dass er kein Problem damit gehabt hat, als Bobby Gibb bereits zum zweiten Mal am Marathon teilnahm. Der Boston Marathon übernahm keine Haftung für sie, da sie nie offizielle Teilnehmerin gewesen ist. Von Catherine Switzer aber habe er sich arglistig getäuscht gefühlt. Er wusste, aufgrund der Regularien hätte er selbst einer Frau die offizielle Teilnahme nie erlaubt. Und trotzdem sah er vor sich eine Läuferin mit der offiziellen Startnummer 261. Wie zur Hölle, fragte er sich, konnte das sein? Jock roch eine Verschwörung. Er wusste nicht, ob die Läuferin eine Aktivistin, Sportlerin oder betrunkene Studentin war, aber sie hatte die strengen Vorsichtsmaßnahmen einfach übergangen und gefährdete damit nicht nur seinen monatelangen Einsatz, sondern die gesamte Zukunft des Rennens. Das würde er nicht mit sich machen lassen. Der ihm heilige Boston-Marathon würde, egal für welchen Zweck, nicht unter seiner Aufsicht instrumentalisiert werden. Und vor allem würde er nicht unter Jock Samples Aufsicht die Akkreditierung verlieren. Das war also das Motiv dahinter. Macht es Jock Sample zu einem unschuldigen Menschen? Ich sage nein. Ich sage, er ist immer noch der Idiot dieser Geschichte, der eindeutig falsch gehandelt hat. Aber mein Urteil ist gar nicht das Wichtige. Das wichtige Urteil ist das von Catherine Switzer. Und sie hat eine Stärke bewiesen, die ich selbst unheimlich gewaltig und beachtenswert finde, weil ich sie an ihrer Stelle nicht gehabt hätte. Sie hat am selben Abend noch in einem Interview erzählt, dass sie sich auf einem Hügel im Rennen einige Kilometer später gedacht hat, Jock Sample, ja, das ist einfach ein überarbeiteter Rennleiter und ein Produkt seiner Generation. Das ist keine Entschuldigung, Aber das ist eine wahnsinnig tiefgehende psychologische Erklärung für eine Frau, die gerade einen Marathon läuft und von einem Mann attackiert worden ist und noch 20 Kilometer vor sich hat. Deswegen finde ich es besonders beeindruckend. Und nicht nur ich fand es beeindruckend, die Welt fand es beeindruckend, wenn sie davon erfahren hat, weil die Geschichte normalerweise an dem vorherigen Punkt endet. Jock Sample fand es beeindruckend. Er hat sich später bei Catherine Switzer entschuldigt. Er hat sich ihr angeschlossen, denn Catherine Switzer hat nicht nur den Marathon beendet, sie hat danach als Aktivistin für Frauenrechte im Sport, den Boston Marathon und auch die Olympischen Spiele davon überzeugt, endlich Frauen auch zuzulassen. Und Jock Sample hat ihr geholfen. Er ist, anstatt ein Feind zu werden, ist er zu ihrem Verbündeten geworden. Und diese Chance hatte er nur, weil Catherine Switzer Nachsicht mit ihm gezeigt hat. Sie müsste das nicht tun. Es wäre total verständlich, wenn sie das nie getan hätte. Aber sie hatte die Stärke und die Größe dafür, das zu tun. Jock Sample und Catherine Switzer sind lebenslange Freunde geworden. Es war nicht nur, wenn ich das Bild hier auch noch zeigen darf, eine PR-Aktion, dass Jock Sample sich öffentlich entschuldigt hätte oder so. Es ist eine lebenslange Freundschaft geworden, die 1988, als Jock Sample gestorben ist, dann erst ihr Ende gefunden hat, ihren letzten Tag. Catherine Switzer war eine seiner letzten Besucherinnen und schreibt, dass sie einen wunderbaren Tag mit der Nainsa verbracht hätten.
Du kannst sitzen bleiben, ich komme neben dich. Vielen Dank, Sina. Das ist ja eine zauberhafte Geschichte. Wie findet man die?
Die findest du auf meinem Instagram-Kanal.
Nein, als Autor.
Ach so.
Wo hast du die her?
Ich habe die auch einfach über die Dinge, die ich halt lese. Also ich bin eines Tages darauf gestolpert und habe mir gedacht, was für ein wunderbares Beispiel dafür, dieses falsche Image von Nachsicht zu widerlegen, weil mir manchmal entgegenkommt, dass Nachsicht ja ein Zeichen von Schwäche sei, ja, dass man sich ja überfahren lassen würde, alles mit sich machen lassen würde. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied, den man verstehen muss, ist, dass der Unterschied von Schwäche und Nachsicht der Option ist. Man hat die Option auf Nachsicht. Mhm. Wenn es von alleine passiert, ist es Schwäche. Aber wenn man die Wahl hat und wenn du überlegst, wie der Begriff Nachsicht verwendet wird in der Alltagssprache, also wer wird denn um Nachsicht gebeten? Weißt du, Ticketkontrolleure, Göttinnen, Richter,
also immer
Könige.
Bei Leuten, ja, im Sinne von, man hat was falsch gemacht und man will, also es ist
es sind
Form
sehr
von
mächtige Personen, die da rum gebeten werden, will ich sagen. Mhm. Nachsicht kommt aus einer Position der Stärke und ich finde, sie ist ein wunderbares Beispiel dafür und übrigens nur, weil ich auch den Verdacht schon das ein oder andere Mal gehört habe, sie ist nicht ein Beispiel, weil ich sagen will, dass Nachsicht eine weibliche Tugend wäre und dort angebracht ist. Sie ist eingebettet in zwei andere Geschichten, eine von einem römischen Kaiser und einer Comicfigur, beides männliche Charaktere, also uns allen würde.
Also um jetzt die Frage vorwegzunehmen, die eigentlich erst später gekommen wäre, wann wäre es denn angebracht, nicht nachsichtig zu sein, wenn man sagt, der Spinner, der soll jetzt einfach aufhören, der soll das Wettbewerb, der hört so. Also wann wäre denn der Moment, wo man sagt, Nachsicht ist die falsche Wahl?
Das muss jeder für sich entscheiden. Es tut mir leid, dass ich als Therapeut immer so vage antworten. Aber da habe ich leider keine Daumenregel dafür. Was ich sagen kann, ist, dass selbst in Fällen, wo man sagen würde, oder wo selbst ich denken würde, ein Kontaktabbruch ist nötig. Ja? Wenn es in der Verwandtschaft jemanden gibt, eine schlimme Person, die einem wirklich schadet und wehtut. Mhm. Selbst wenn man den Kontakt abbricht, was dann das Richtige ist, kann es für mich selbst Vorteile bringen, Nachsicht walten zu lassen. Warum? Weil, wenn ich darüber nachdenke, was hat diese Person dazu gebracht, an diesen Punkt zu kommen? Warum ist diese Person so, wie sie ist?
Ja,
dann verstehe ich, dass es nicht mit mir was zu tun hat und muss es weniger persönlich nehmen. Und es ist sehr viel besser zu wissen, die Person ist einfach so und ist zu allen so und es ist nicht meine Schuld.
Das wäre jetzt die Frage, der Unterschied zwischen Nachsicht und Empathie oder Einfühlungsvermögen, Verständnis, sagen wir es mal so, verstehen.
Ja.
Was ist da der Unterschied? Weil die lustigerweise heißt das Buch, was du geschrieben hast, mit Nachsicht.
Mhm.
Und dann gehst du erst auf diese vielbeschworene Empathie der letzten Jahre. Was ist der Unterschied?
Wenn ich ganz ehrlich sein darf, ist Empathie das Schlagwort, das der Verlag sich sehr gewünscht hat.
Das hättest du sonst gar nicht gewählt.
Im Buch natürlich schon, aber machen wir es ganz kurz. Also Empathie ist bezeichnet in der Psychologie die Fähigkeit, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen, also zu verstehen, was da los ist. Nachsicht geht einen Schritt weiter. Also Nachsicht braucht Empathie, aber Nachsicht bedeutet dann auch noch ein mildes Urteil zu fällen. Also zu sagen, okay, ich glaube, da steckt keine böse Absicht dahinter, sondern vielleicht ein Missverständnis, ja, vielleicht eine Schwäche der anderen Person. Das ist Nachsicht, sie geht noch weiter. Empathie ist natürlich eine Voraussetzung.
Und was ist der Unterschied zum Verzeihen?
Da sind wir sehr nah beieinander. Ich finde, Nachsicht kann man auch walten lassen, ohne das Gegenüber überhaupt davon wissen zu lassen auch. Also es muss sich nicht unbedingt in der Handlung zeigen. Das Verzeihen ist häufig dann vollendet erst, wenn man es auch ausdrückt. Ja, muss nicht immer sein. Es gibt auch Menschen, die auch gar nicht mehr hier sind, den man trotzdem noch verzeihen kann. Mhm. Aber da sind Begriffe, die sehr nah beieinander sind.
Ich habe mich gefragt, ich meine, solche Bücher kommen ja nicht von ungefähr. Also wie, wenn du bist selber Psychotherapeut, du hast mit diesen Themen zu tun und dann denkst du dir irgendwann, das ist ein Thema, über das man auch mal ein Buch schreiben könnte, weil es dich beschäftigt und viele andere beschäftigt. Aber es ist vielleicht auch die richtige Zeit, weil du sagst, Empathie ist es, also ist sozusagen das, was der Verlag sich wünschte. Man hat ja manchmal den Eindruck, unsere Zeiten sind rücksichtsloser, als sie auch schon waren und unempathischer, als sie auch schon waren. Kannst du das belegen oder ist es einfach, weil wir sagen, wir leben in dem Sinne, nicht Optimisten, diese Pessimisten, die sagen, wir leben halt in der schlechtesten aller Welten.
Ja, witzigerweise, ich würde ja das Gegenteil davon gerne belegen.
Wie weit bist du?
Ich fühle mich sehr gut damit. Tatsächlich, was ich sehr, sehr viel in dem Buch mache, ist versuchen aufzuzeigen, dass dieser Pessimismus in meiner Perspektive und mit allem, was die Psychologie uns an Wissen und Fakten liefert, dieser Pessimismus ist das Naive. Mhm. Dieser Pessimismus basiert auf Fehlinformationen, auf Urteilsverzerrungen, tatsächlich leider auch auf argen Manipulationen und Lügen, sogar aus meinem Fachbereich. In der Psychologie, die drei bekanntesten psychologischen Experimente aller Zeiten, die es gab. Milgram, das Stanford Prison Experiment und Sherif, das ist weniger bekannt als in den USA, über die Kinder im Park. Alle diese drei Experimente basieren leider auf wahnsinniger Manipulation. Was jetzt klar ist, aus den Originalunterlagen dieser Experimente, ich arbeite das hier drin auch auf mit 180 Quellenverweisen, aber leider sind die Lügen hängen geblieben und die Aufarbeitung, die braucht noch Stimme, die braucht noch Zeit. Und das ist genau mein Anliegen, aufzuzeigen, dass dieser Pessimismus eigentlich das ist, was naiv ist. Und es gibt Gründe dafür, warum der so reinsuppt in die Menschen. Es ist niemandem vorzuwerfen. Es gibt viele Gründe, warum der so haften bleibt, während das Optimistische beiseite geschoben und als naiv bezeichnet wird, ironischerweise. Mhm. Die Gründe stehen alle hier drin. Ich weiß, wir haben, glaube ich, nicht genug Zeit, um sie alle aufzuarbeiten.
Nee, das nicht, weil dafür kann man ja das Buch kaufen und lesen. Genau. Aber die Frage, die ich natürlich als in dem Sinne Literaturfrau noch stellen möchte, ist, weil in der Fiktion ja eigentlich so das Schlechte des Menschen eher unterstrichen wird als der Gutmensch. Ja? Also da geht es ja um Verhaltensweisen, die sozusagen, also nicht nur Dostojewski, sondern einfach immer wieder, dass man das Falsche entscheidet im Leben und sich falsch verhält und moralisch abfällig und so. Schreibst du dann im Grunde genommen gegen diese Narrative der Literatur auch mit dem Buch an?
Überhaupt nicht. Ich würde mich nie mit Kultur und Literatur anlegen wollen. Ich schreibe nicht dagegen.
Aber du bist,
ich bin ein großer Verehrer der Literatur.
Clockwork Orange
und Herr
als sozusagen Beispiele dafür, dass der Mensch als schlecht dargestellt
wird. Genau. Und ich möchte mit diesen Beispielen, auch Dostojewski, interessantes Beispiel, es gibt Gründe, warum gerade diese Beispiele so faszinierend sind. Es gibt Gründe, warum die geschrieben werden. Es gibt Gründe, warum die haften bleiben, warum sie gefeiert werden. Und ich gehöre mit zu den Leuten, die diese Werke feiern. Ich lese sie ja gerne. Aber uns muss einfach klar sein, was das in uns verändert, wenn wir sehr viel dieser Art Content konsumieren. Was es in uns verändert, was für Verzerrungen das macht. Denn die Realität, die tatsächliche, ich nenne es immer die hyperlokale Realität, widerlegt all das total. Also wenn du einfach nur auf dem Weg hierher in der Straßenbahn wirklich innehältst eine Sekunde und einmal dich umschaust und zählst, wie viele Menschen, die ich sehe, verhalten sich rücksichtslos.
Ja.
Und wie viele tun eigentlich einfach nur ihr Bestes, um irgendwie durch dieses Leben zu kommen und verhalten sich dabei rücksichtsvoll. Ist es ein unfassbares Ungleichgewicht auf Seite der rücksichtsvollen Menschen. Wenn du die Menschen aber fragen würdest nach ihrem Gefühl, würden sie das Gegenteil davon.
Das heißt, man muss Nachsicht und Empathie gar nicht lernen, sondern man hat sie und muss nur ein bisschen mehr drauf blicken.
Ich würde sagen, man muss sie füttern.
Okay.
Man muss sie füttern. Sie ist ein verhungertes Teil in uns selbst. Etwas anderes, die Skepsis, die wird ständig permanent gefüttert von all dem Content, den wir konsumieren. Und die Nachsicht, die ist irgendwo in der Ecke verkümmert und hungrig und würde gerne Stoff bekommen. Und der Stoff steckt hier drin.
Also, füttert eure Empathie mit diesem Buch oder mit anderen Büchern, mit Romanen. Ja. Ich finde, man kann Empathie wirklich auch über das Lesen von Literatur fördern.
Das ist nicht nur eine
Leider nicht immer.
Ich schreibe das hier drin, dass Menschen
viel lesen. Das ist eine große Hoffnung, dass Menschen besser werden, wenn sie viel lesen. Lest viel. Aber ich danke dir, Sina. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war eine Folge des Next Chapter Podcasts von Ex Libris. Danke, dass du dabei warst. Hör gerne gleich weiter und tauche noch tiefer in die Welt der Geschichten ein. Es gibt weitere spannende Lesungen zu entdecken. Lausche und lass dich inspirieren. Alle Bücher auf exlibris.ch.